Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich wieder ganz herzlich auch in dieser Sendung begrüßen darf. Schön, Pater Karl, dass du auf KTV bei STS dabei bist und das schon einige Jahre. Pater Karl, wir Katholiken sind ja durch Taufe und Firmung sozusagen eine neue Schöpfung geworden. Und wenn wir dann die Eucharistie mitfeiern und den Leib des Herrn empfangen, werden wir mit Christus besonders verbunden, aber auch untereinander. Fakt ist aber, oft hinken wir den Ansprüchen, die unser Glaube uns vorgibt, hinterher. Wir fallen und wir sündigen. Eine Realität, eine Wirklichkeit, die jeder Christ, jeder Katholik kennt.
Na, das ist nicht, wir hinken nicht hinter, das ist programmatischer, weil eben die ganze Erlösung ja deshalb geschieht, weil wir in die Sünde gefallen sind, aus freier Entscheidung, weil wir durch Missbrauch dieser Freiheit, die Gott uns für die Liebe gegeben hat, die Liebe zu ihm und untereinander, weil wir hierin verwundet sind und deshalb eben die Erlösung, die geschieht, um uns jetzt eben zu heilen. Und wenn wir in der Taufe von der Erbsünde befreit werden, so sagt das Konzil von Trient, dann bleibt trotzdem in uns etwas zurück, das zwar nicht Sünde ist, aber uns zur Sünde geneigt macht. Also im Lateinischen heißt das Concupiscentia und das Konzil sagt, es kommt aus der Sünde und führt zur Sünde, aber es ist nicht Sünde. Ex peccato venit ad peccatum ducit. Also das ist die Konkupiszenz, eine Hinneigung jetzt eben zum Bösen. Das heißt, wir sind dann zwar befreit, wir sind geheiligt, aber in uns ist etwas, das uns immer gefährdet, jetzt eben ins Böse zu fallen. Meine Studenten merken sich am besten diesen Bildausdruck, den damals vor 500 Jahren das Konzil von Trient verwendet hat. Das ist nämlich der Fomes Peccati, der Zunder. Fomes ist, also wenn man sich so das Grillen, Barbecue und so weiter, da hat man so einen Anzünder, also was sehr leicht entzündlich ist. Damals war das so ein Werk, ja, also wo ein Funke genügt, damit es dann eben zu brennen beginnt. Das ist der Fomes Peccati, das ist der Zunder zur Sünde. Der ist in uns, der brennt nicht. Also wenn wir aus der Taufe kommen, wenn zum Beispiel Erwachsene getauft sind, sind sie wirklich ganz geheiligt. Ja. Sie sind Immaculatus, kann man sagen, ja, unbefleckt, ja, durch Befreiung von der Erbsünde. Aber eben, es bleibt in uns diese Neigung zur Erbsünde und Clash, ja. Also wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle, sagt Paulus. Also wir sind in der Realität, eben fallen wir dann in die Sünde. Deshalb gibt es dann das Sakrament der Buße für die Getauften, dass sie immer wieder in dieses Reset eben des Getauftseins, des von der Sünde Befreitseins zurückgehen können.
Jesus ist ganz klar, schon mit seinem Auftreten ganz am Anfang beginnt er darauf hinzuweisen, dass Umkehr und Buße einfach dazugehören. Markus 1,15 kehrt um und glaubt an das Evangelium. Matthäus 18,3, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. 1 Johannes 1,8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wir bekommen ja immer wieder Zuschriften von Leuten, die uns schreiben, ja, was tue ich schon Böses und Schlechtes?
Thomas, du verleitest mich immer wieder, dann mein Büchlein hochzuhalten, beziehungsweise unser Büchlein für die Beichthilfe, weil das ist wirklich eine Frage, die viele haben. Ich kenne das vom Anfang an meines Priesterseins und ich kenne es von mir selber jetzt eben als Jugendlicher. Ja, was soll ich denn beichten? Was habe ich denn für Sünden? Und wie oft habe ich das als Pfarrer gehört? Herr Pfarrer, ich habe eh nichts gemacht, ich habe niemand umgebracht, ich habe nichts gestohlen und so weiter und so fort. Ich bin doch eh so super. Dann habe ich meistens gesagt, naja, jetzt haben wir schon was, weil sie haben es gelogen. Sie wissen ja im Instinkt ihres Herzens doch, dass irgendwas nicht stimmt und so weiter. Also das wissen wir instinktiv. Das Problem ist auch, wir können es nicht formulieren. Manche Sünden sind auch, wie soll ich sagen, unserem Bewusstsein verborgen. Deshalb braucht man auch solche Hilfen zur Gewissenserforschung. Das heißt Beichtspiegel. Ja, also dass ich mir einen Spiegel vorhalte, weil wir kommen uns manchmal wirklich so schön, so toll vor, wenn wir uns genau in den Spiegel schauen, sehen wir doch, also das sind Falten, ja, das sind Runzeln und so weiter und so fort. Ja. Und das ist eben ganz wichtig, dass man sich einen Spiegel, nämlich den Spiegel der Gebote Gottes, den Spiegel jetzt eben der Gewissensforschung vorhält. Also wir sind alle, bitte, das ist wirklich eine Grundwirklichkeit nach der Taufe noch einmal immer wieder gefährdet, in die Sünde zu fallen. Wir brauchen eine Sensibilität, eine Schulung auch des Gewissens, damit wir uns selbst erkennen können, damit wir dann Buße tun können. Und bei der Buße ist es so, also meine Anstrengung, ja, die brauche ich, also Gewissenserforschung, Reue, aber dann kommt die große Barmherzigkeit Gottes. Auch die österliche Buße- und Fastenzeit ist nicht also so ein asketischer, toller Akt, ja. Also ich richte mir jetzt mein Leben durch Fasten und jetzt wäre ich der beste Beter und der größte Charismatiker in der Liebe zu Gott und so weiter. Nein, es ist eine Bereitschaft der Haltung, eine Haltungs Änderung, eine Rezeptivität, die wir in uns schaffen, damit dann ja die übermächtige Gnade jetzt eben kommen kann. So wie Paulus sagt, wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übermächtig. Hyperepeisaisan, da ist die Gnade übermächtig geworden. Also darum geht es, Buße, damit die Gnade Gottes jetzt eben in uns übermächtig einfließen kann.
Es gibt ja immer wieder Leute, die werfen Christen, Katholiken vor. Ja, die reden den Leuten ein, dass sie Sünden haben, machen ihnen ein schlechtes Gewissen, damit sie abhängig werden.
Naja, das ist so, als wie wenn ich krank bin und ich sage, also der Arzt redet mir ein, dass ich krank bin. Also das ist doch ein Unsinn. Ja, also Krankheit ist etwas Objektives und der Arzt ist dazu zu heilen. Und wenn der Arzt eben jetzt eine Diagnose macht, dann stellt er Krankheit fest. Das ist auch ganz wichtig. Wie schrecklich ist es, wenn der Arzt nicht sagen kann, was man eigentlich hat. Ja, wir freuen uns doch alle über eine Diagnose. Ja, also wenn der Arzt sagt, das ist die Krankheit, das ist das Problem und dann eben die Heilmittel jetzt eben anwenden kann. Also das heißt, die Kirche redet nicht über die Sünde, weil sie den Leuten die Sünde einreden möchte, sondern die Sünde ist eine Objektivität. Schlagt die Zeitungen auf. Seid ein bisschen ehrlich zu euch selber. Ja, ihr seid nicht so toll. Ihr seid nicht so, wie ihr sein könntet. Ja. Und die Kirche redet nicht, um die Sünde, um auch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um dieses Gewissen eben jetzt zu befreien durch die Sündenvergebung. Also wir reden nicht über das Problem, sondern also wir reden über das Problem, weil wir eine Lösung dafür haben.
Jedenfalls berichtet das Evangelium, dass Jesus einzelnen Menschen die Sünden vergeben hat. Deine Sünden sind dir vergeben, zum Beispiel Markus 2,5, Lukas 7,48. Jetzt eine Frage. Wer hat den Beichtvater als Vermittler zu Gott eingesetzt?
Jesus Christus, also die Einsetzung der Buße, klassischerweise gilt das Johannes 20, Jesus am Ostermorgen, er hat am Kreuz schon paredokendo pneuma, das Pneuma ausgeatmet, also diese Verbindung zu seinem göttlichen Vater, die den Namen Heiliger Geist heißt. Geist ist ein anderes Wort für Beziehung. Also seine Beziehung, ja, die dritte göttliche Person, die hauchte schon am Kreuz aus, paredokendo pneuma, und gleich am Ostermorgen, am dritten Tag, steht er bei den Jüngern. Er haucht sie an mit dieser Beziehung, eben jetzt empfangt den Heiligen Geist und sagt sofort dazu, was dieses Empfangen des Heiligen Geistes wirkt. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Und diese Jünger, die dort sind, also im Abendmahlsaal, also versammelt eben jetzt dort im Auferstandenen, die sind selber Sünder gewesen. Ist auch ganz wichtig, nicht? Also Jesus verwendet dann jetzt eben die Priester, die Apostel, Nachfolger. Priester kommen von den Aposteln, also dann gliedert sich das kirchliche Amt auch im Priester, in Bischöfe, Priester und Diakone und eben die Presbyter, die dann eben auch diese Vollmacht empfangen, die Sünden zu vergeben. Also das ist eine Einsetzung von Jesus Christus und nicht der Kirche. Wobei ich immer dazu sagen muss, also das ist in diesem Bereich der Sakramententheologie sehr wichtig, gerade beim Bußsakrament ist die Reue des Büßenden das Allerwichtigste. Wichtiger als die Lossprechung, weil es kann ja auch Situationen geben, wo ich eben jetzt nicht zur Beichte gehen kann. Die Reue ist das alles Entscheidende. Der Priester hat die Vollmacht, eben jetzt judikativ eben diese Sünden zu vergeben. Und da spricht er nicht in eigener Vollmacht, wenn er sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden, sondern da ist er wirklich ein Platzhalter. Ja, für den, der am Kreuz eben jetzt unsere Sünden getragen und getilgt hat.
Sehr geehrtes KTV-Team, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, es wird gelehrt, durch die Beichte sind die Sünden erlassen. Habe ich in der Beichte ein Recht auf Sündenerlass? Ich freue mich auf Ihre Antwort in der Stunde des Seelsorgedoktors Pater Karl Wallner und grüße Sie brüderlich. Okay?
Habe ich ein Recht auf Sein, dass ich existiere, dass ich da bin? Habe ich ein Recht darauf, jetzt eben von jemand geliebt zu werden? Habe ich ein Recht darauf, dass Gott für mich ans Kreuz geht? Ich habe überhaupt keine Rechte im absoluten Sinn. Allerdings ist es so, also das ist eben ein Wesen der Sakramente, dass der Getaufte jetzt eben einen Titulus hat, einen gewissen, also Rechtsanspruch, wenn er das tut, eben jetzt, was zum Sakrament gehört, dann geschieht das, was Christus mit dem Sakrament verbunden hat. Das heißt also jetzt, wenn ich zum Beispiel zur Firmung, nehme ein anderes Sakrament, wenn ich gefirmt bin, dann empfange ich einen Titulus, einen gewissen Rechtsanspruch darauf, dass Gott mir, dass Christus mir auch die Gnaden, ich bekomme heiligmachende Gnade und ich habe dann einen Rechtsanspruch, einen Titulus, dass eben jetzt Gott mir auch alle Standesgnaden schenkt, die ich als Gefirmter brauche, damit ich in Freiheit die Entscheidung treffe zu einem Leben als Christ. Das ist ein bisschen kompliziert, weil eben die Kirche hier so sich durchschlängeln muss zwischen das Hauptproblem, das wir immer haben, wo wirkt Gott und wo kommt meine freie Entscheidung dazu. Also wir sind ja immer da ziehen ja immer zwei an einem Strang, ja, also Gott und Mensch. Also und wir werden durch die Sakramente jetzt einfach nicht entmächtigt unserer Freiheit, sondern gestärkt in unserer Freiheit. Und deshalb in gewisser Weise, wenn du zur Beichte gehst, ja, also wenn man das jetzt versteht, ich habe ein Recht, der Priester muss mich jetzt lossprechen. Also das in dem praktischen Bereich drinnen, über den ich jetzt nicht rede. Aber wenn ich jetzt eben Reue habe, ja, wenn ich das tue, was die Kirche sagt und ich gehe zur Beichte, also dann habe ich auch in gewisser Weise die Garantie, dass die Lossprechung eben das wirkt, was sie wirkt, nämlich eben Sündenvergebung.
In jedem Fall ist es so, auch nach schweren Sünden haben wir eine Möglichkeit zur Umkehr, sodass wir wieder zurückkehren können in die Gnade Gottes mit Gottes Hilfe. Das Sakrament der Buße ist hier das Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Wenn der Schiffbruch der Sünde kommt, dann ist die Beichte für uns die rettende Planke eigentlich.
Ja, das ist ein Wort von Tertullian, was du da zitierst. Der sagt eben, die Buße nach der Taufe ist die zweite Planke, nicht also nach dem Schiffbruch. Die erste Planke ist eben die Taufe. Die Taufe birgt die Sündenvergebung. Das ist eben ganz wichtig. Die Beichte ist nur das Reset eben jetzt wieder. Reset, ich hoffe, das verstehen alle. Also wenn man am Computer Viren hat und so weiter, also wenn das nicht funktioniert, dann muss man das System resetten, also wieder neu aufsetzen. Und das ist ein Wieder-Neu-Aufsetzen des Gnadenbetriebssystems, könnte man sagen. Entschuldigung, das klingt furchtbar technisch, aber dieser Vergleich ist, glaube ich, durchaus aber auch legitim. Also auf jeden Fall, es lebt alles wieder auf, was ich an Verdiensten habe. Die Sünden sind vergeben und das ist eben auch sehr wichtig, also das zu sehen, die Beichte ist nicht nur Sündenvergebung, sondern Aufleben der Gnade. Und deshalb, sie hat immer eine doppelte Wirkung jetzt eben. So wie im Sühnekult des Tempels, da ging es immer darum, nicht nur, dass ich die Sünde töte in Form eines Opfertieres, sondern das Blut wurde dann an den Vorhang des Altares, an den Vorhang des Allerheiligsten gesprengt, um den Bund wiederherzustellen, nicht? Und das ist eben ganz wichtig, bei der Beichte genauso, Sünden werden vergeben, der Bund mit Gott wird erneuert und alles Gnadenhafte lebt wieder auf und alle, die zur Beichte gehen, werden das sicher bestätigen können. Also nach der Beichte fühlt man sich wow, ja, nicht nur, weil man es hinter sich hat, also das ist natürlich ein psychologischer Effekt, zur Beichte geht man ja grundsätzlich nicht gerne, das ist okay, aber das ist mehr als bloß, ich habe es jetzt hinter mir, sondern das ist wirklich ein Aufleben jetzt eben in Guten. Es flutscht dann nach der Beichte. Es flutscht einfach dann, man ist besser gelaunt, es geht besser, man erträgt Belastungen und Verletzungen leichter. Also es ist wirklich etwas, das dann geschieht, weil etwas auflebt durch dieses wunderbare Sakrament.
Die Spendung des Bußsakramentes der Beichte ist ja so eine hoheitliche Aufgabe eines Priesters, sehr wichtige Aufgabe. Und deshalb hat er da immer auch schon dazu eigentlich gesessen, aber der Beichtstuhl, wie wir ihn haben, haben wir erst später, so glaube ich, nach dem Tridentinum, vor allem auch in der Barockzeit, wie wir das heute kennen, als überdachte Räume. Das ist nämlich jetzt eine Frage, Pater Karl, woher kommen die Beichtstühle? Eine erste Frage für Leute oder von Leuten, die auch Mühe haben mit der Beichte, vor allem auch mit dem Beichtstuhl.
Ja, sie sind einfach, dass man das Ganze lokalisiert. Ja, ich habe das ja bei der Orthodoxie mehrmals erlebt, wie ich in Rumänien unterwegs war mit einer Pilgergruppe. Und dort ist es so, dass vor der Messe der Priester vorne seitlich vor der Ikonostase steht. Die Leute sind angestellt, der Priester steht, die Leute kommen, der Priester war also in dem Fall abgewandt vom Volk. Die Leute haben sich einfach neben ihn hingestellt und haben ihm dort eben stehend ins Ohr jetzt eben gebeichtet. Also die Riten, wie man das jetzt eben vollzieht, sind verschieden. Das hat sich einfach dann so entwickelt. Wenn man sich die barocken Beichtstühle, ist wirklich ein Phänomen, glaube ich, also Kunstgeschichte, jetzt müsste ich nachschauen, aber ein Phänomen, was erst in der Barockzeit entsteht, dass man dann eben in der Kirche das lokalisiert und Beichtstühle schafft, die sind ganz verschieden. Also in Rom, wie ich jetzt im Heiligen Jahr war, ich erbarme in Rom beichten, also da sind die so, dass man außen sich hinkniet, man wird dann noch gesehen und so weiter. Und dann kniet man fast ein bisschen unbequem, muss sich da festhalten am Gitter, damit es auch ein bisschen schnell geht, vielleicht auch deshalb diese unbequeme Haltung. Also das ist nicht geoffenbart. Ich habe, wie ich Pfarrer war in meiner Pfarrkirche, wurde im Rahmen also der 68er Revolution, war dort der Beichtstuhl entfernt worden, gab es keinen. Und wie ich dann die Beichte dort wieder eingeführt habe, dann haben mir die Schüler einer handwerklichen Schule, haben einen sehr schönen Beichtstuhl gemacht, wo man beides konnte, wo man eben jetzt eben knien konnte am Fenster und zugleich jetzt eben konnte man das Fenster runterschieben und es war dann auch also so eine Gesprächssituation, wo man eben sitzen konnte. Also das ist nicht von Gott geoffenbart, wie man das jetzt eben macht. Die Tendenz ist heute eher jetzt wieder zum Fenster, also dass man kniet. Ich muss auch sagen, also wie ich als 17-Jähriger dann das erste Mal nach vielen Jahren wieder zur Beichte gegangen bin, das war in einem Wallfahrtsort, also da war ich froh, dass da ein Gitter dazwischen war und dass ich da einfach ganz anonym jetzt eben, der hat mich nicht gesehen, da war sogar ein Bild, also das Gitter war sogar mit einer Folie, der hat mich nicht gesehen. Also dieses Anonyme ist wirklich etwas ganz Wichtiges auch für die Beichte. Ich darf anonym beichten. Ja. Und es ist nicht jedermanns Sache, sich jetzt eben da hinzusetzen und dann einem Priester so personal gegenüber jetzt eben zu sprechen. Andere wieder lieben das, ja, für andere ist das ganz wichtig. Bitte macht's das so, wie es eurer Psychologie jetzt einfach entspricht. Und es, ja, macht's nach. Da steht drinnen in unserem Gratis-Beichtbüchlein, wie man jetzt eben sich vorbereitet auf die Beichte und dass das eigentlich ganz einfach ist.
Das Gitter gibt es seit Anfang des 17. Jahrhunderts verpflichtend, aber heute gibt es ja auch viele Beichtzimmer, wo man sitzen, knien kann, wo man wählen kann, ob noch hinter einem Gitter ist oder von Angesicht zu Angesicht gern seine Sünden bekennt. Mühen haben auch manche, weil sie schlechte Erfahrungen mit der Beichte gemacht. Die haben sehr geehrter Pfarrer Rimmel. Ich möchte Ihnen ganz gerne mal etwas mitteilen, wie es mir vor knapp 4 Jahren ergangen ist, als ich mich endlich überwunden habe zu beichten. Erst Straßenbahn, dann S-Bahn. Ich habe dann die Beichtschelle gedrückt. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ein Pater kam. Ich wollte schon wieder gehen. Nun bat ich den Pater, würden Sie mich mal fragen. Es kam die Antwort, was soll ich denn fragen? Ich war richtig sprachlos, dann Stille, so fiel ich krampfhaft an. Mir gegenüber saß ein Pater, der an seinen Fingern rumzupfte. Ich hatte das Gefühl, ich hätte ihn bei der Maniküre seiner Hände gestört. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit viel Kraft und Gottes Segen.
Ja. Vielleicht aber auch etwas an diesem Negativen nicht, was dann wieder einem ein bisschen die Angst nimmt. Also für uns Priester ist die Beichte nicht so das furchtbar Aufregende, wie eben für die, die beichten gehen und vielleicht Angst davor haben. Ja, also für uns ist, wie soll ich sagen, also langweilig ist nicht das richtige Wort, sondern es ist wirklich ein Dienst jetzt eben, weil sich vieles einfach wiederholt. Und es ist wirklich auch eine Herausforderung, weil du ja intentional eben dabei sein musst, zuhören musst. Und wenn du 2 Stunden Beichte gehört hast, bist du tot. Ja, also es ist wirklich dann so, wenn du dich da einlässt auf das, auf die Sorgen, auf die Probleme, also dann bist du innerlich wirklich, das ist eine erschöpfende Arbeit. Also bitte betet, dass wir beichtet. Wir haben einen echten Mangel und in dem Fall ist es halt wirklich schief gegangen. Sowas gibt es. Ja, also ich würde nur sagen, es gibt schlimmere Erfahrungen bei der Beichte als bloß jemand, der, wie soll ich sagen, zum eigenen, in Heiligenkreuz gibt es die Erzählung nicht, da gab es einen heiligmäßigen Priester, den Pater Walter Schücker, nicht? Und da ist dann auch einer, der sich nach Jahren überwunden hatte, zur Beichte zu gehen. Und der war also ganz aufgeregt und rot und Gesicht und hat furchtbare Scham gehabt vor seinen schrecklichen Sünden. Und dann ist er im Beichtstuhl gegangen und hat da dann losgelegt. Ja. Und dann hat er da seine ganzen Sachen erzählt. Und als Antwort von der drüberen Seite kam dann: Der ist eingeschlafen, der Priester auf der anderen Seite. Der da ganz empört, ja. Ich habe so grausliche Sünden und der schläft ein, eben weil ihr müsst euch ein bisschen wirklich vorstellen, also es gibt eben nur 10 Gebote und die Variationsmöglichkeiten in den Sünden sind nicht allzu groß. Ja. Also das ist, wiederholt sich einfach immer wieder. Für den Priester ist es wirklich ein Dienst eben jetzt der Versöhnung. Bitte habt keine Angst, zur Beichte zu gehen. Wenn ihr solche Erfahrungen macht, lasst euch das nicht jetzt eben verdrießen. Es gibt auch ganz umgekehrte Erfahrungen. Ich habe einmal einen ganz miesen Beichtvater in Rom gehabt. Also da war ich wirklich entsetzt. Das war noch dazu im heiligen Jahr 2000. Da habe ich mir gedacht, also so geht's nicht. Jetzt wieder im heiligen Jahr 2025 war ich ein paar Mal dort dann eben beichten, wie ich durch die heilige Pforte gegangen bin. Und da war es wieder ganz positiv. Sonst ist für uns gut, eben wenn du einen Beichtvater hast, gerade für uns Ordensleute, Priester, schaut, ob das irgendwie geht. Bitte eben jetzt Verständnis, dass Priester auch verschieden sind und Verständnis auch für solche Sachen, wie es gerade geschildert worden sind.
Es ist ein Gebot der Kirche, einmal im Jahr seine Sünden zu bekennen im Rahmen der Beichte, idealerweise in der vorösterlichen Bußzeit. In den 50er Jahren sind noch Statistiken geführt worden. Die Hälfte aller Katholiken sind so in der Regel sogar monatlich zur Beichte gegangen. Ja. Viele zum Rest, so vielleicht einmal im Jahr. Dass heute die Beichte in der Krise ist, ist überhaupt keine Frage. Es werden nicht einmal mehr Statistiken darüber geführt, wie viel überhaupt noch zur Beichte gehen. Es gibt auch ganz neue Wege, die man gehen möchte. Dazu eine Zuschrift an die Herren Pater Wallner und Pfarrer Rimmel in einer Pfarrei. Wurde eine stille Beichte angeboten. Konkret hieß es im Pfarrbrief als Erläuterung, jeder kann sich vorab zu Hause oder in der Kirche auf die Beichte vorbereiten, tritt dann nach der Messe vor den anwesenden Priester, beginnt die Beichte mit einem Kreuzzeichen und trägt still, ohne laute Worte, seine Sünden vor Gott. Anschließend bittet sie, er, um die Lossprechung, die der Priester ihm im Namen Gottes zusprechen. So muss keiner in den Beichtstuhl und kann dennoch seine Sünden vergeben bekommen. Mit freundlichen Grüßen und Gottes Segen.
Also sehr wichtig ist wirklich das persönliche Bekenntnis und eben, dass die Absolution durch den Priester gegeben wird. Bei diesem Sakrament haben wir eine Besonderheit. Normalerweise eben jetzt bringt der Spender eines Sakramentes beides ein, nämlich die Handlung und das Wort, das dazugehört. Also bei der Taufe, der Taufspender übergießt mit Wasser und spricht dazu die Worte, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sakramententheologisch sprechen wir hier von 2 Bestandteilen, einem Tatbestandteil, das nennen wir Materie, und dann einem verbalen Bestandteil, das nennen wir Form. Und im Fall der Beichte ist es aber so, dass jetzt eben der Beichtende die Materie, also den Tatbestandteil, in dem Fall die bereuten Sünden bringt, und von einer anderen Person, also von einem zweiten Akteur, nämlich durch den Priester, kommt jetzt eben das durchformende Wort, die verbale Lossprechung. Also die 2 Akteure brauche ich dazu. Aber jetzt eben das, was der Beichtende bringt, ist das Wichtigere. Also das Bereuende ist das Wichtigere als die Lossprechung durch den Priester. Wir hatten in der Corona-Zeit, ja 2020, auch wirklich die Bestätigung damals vom Vatikan, dass eine vollkommene Reue, die in sich den Wunsch einschließt, bei der nächsten Möglichkeit konkret zur Beichte zu gehen, also nur Reue, ohne dass ich vor einem Priester jetzt eben beichte, wenn ich den Wunsch habe, dann bei der nächsten Möglichkeit zur Beichte zu gehen, in sich die Sünden vergibt. Das ist wirklich ganz wichtig, weil in Todesgefahr wird das vielleicht für die eine oder den anderen von euch, die jetzt zuschauen, aktuell werden können. Also die Reue ist das Wichtige. Und hier haben wir eben dieses Zusammenkommen von beiden. Und bitte keine Angst davor, jetzt eben die Sünden zu bereuen. Der Priester hilft und führt dann weiter. Ja, ich habe jetzt nur den Faden verloren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die Frage ist, kann man da andere Richtung
gehen? Ich sage dich gern wieder ein. Warum ist das Beichtsakrament in der Krise? Das hat auch da damit zu tun, vielleicht am Ende noch kurz ein Wort dazu. Früher war oft so eine ganz starke Fixierung auf das sechste Gebot. Das ja viele als sehr unangenehm empfunden. Oder rigorose Beichtväter auch. Oder Johannes Paul II. Hat ja auch von einer Krise des Sündenbewusstseins gesprochen. Ja. Wie auch immer ich persönlich glaube, das Sakrament der Beichte wird in dem Moment wieder eine Erneuerung erfahren, wenn wir wirklich alle wieder verstehen, es ist eine Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus, bei der uns die Sünden einfach vergeben werden und wir ganz neu durchstarten können. Vielleicht, Pater Karl, noch am Ende ein paar Worte zu diesem Thema und dann mit Bitte um Gebet und Segen.
Also die Krise ist tatsächlich doppelseitig. Das Sündenbewusstsein, das sich ausreden von Sünden in einer Welt leben, die Perversion und alles, was den Geboten Gottes nicht entspricht, jetzt eben feiert. Ja. Das ist eine Realität, die wir heute jetzt eben haben. Und dann als Christ jetzt eben hier ein Sündenbewusstsein zu entwickeln, das geschult ist an den Herausforderungen des Evangeliums, nicht auch im sechsten Gebot, nicht? Also ist schon, also wenn Jesus sagt, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat im Herzen schon Ehebruch begangen. Also das ist schon in einer Zeit von Internetpornografie und allem möglichen, ist schon noch eine Herausforderung im sechsten Gebot. Aber nicht nur um das geht es, sondern grundsätzlich jetzt eben, bin ich bereit, die Barmherzigkeit Gottes aufzunehmen. Und der zweite Aspekt der Krise ist natürlich, dass wir zu wenig Beichtväter haben, dass wir zu wenig Priester haben. Also wenn alle Katholiken die Gebote der Kirche erfüllen würden und jetzt in der österlichen Bußzeit beichten gehen würden, also ich muss dazu sagen, im Stephansdom bei uns, die Schlangen vor den Beichtstühlen werden in den letzten Jahren immer länger. Also es gibt eine Renaissance der Beichte, gerade bei den jungen Leuten auch, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn wirklich alle, ja, also alle 4,7 Millionen Katholiken in Österreich jetzt in der österlichen Bußzeit jetzt eben beichten gehen würden, also dann hätten die 6.000 Priester, die wir in Österreich haben, also dann könnten wir sonst nichts anderes machen. Also das wäre in der Realität jetzt nicht eben möglich. Also deshalb brauchen wir jetzt eben beides. Wir brauchen gute Beichtväter, wir brauchen Priester, die auch die Bereitschaft und die Sensibilität haben und zugleich bitte eben jetzt bei euch die Bereitschaft, ja, es geht um dich, ja, nicht was die anderen machen, es geht um dich, ja. Frag dich jetzt eben, was hindert mich, zur Beichte zu gehen? Organisier dir das jetzt eben auch. Ja. Schau vielleicht Wallfahrtsort und so weiter, wenn es in der Pfarre nicht geht. Ja, größere Kirche, im Internet findet man da vieles auch. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, ich halte es noch einmal zum Schluss hoch. Also diese Hilfe, was soll ich beichten? Ja, die ist wirklich, also hat einfach einen großen Impact jetzt gehabt auf so viele, die sich zum ersten Mal dann getraut haben, beichten zu gehen. Mach's einfach. Ja, du wirst sehen, also es bringt dir wirklich ganz, ganz große Befreiung und Gnade. Dann beten wir. Und da kommt auch im Vater unser die Bitte vor, vergib uns unsere Schuld. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, vielen Dank. Auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Für Ihre Fragen möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.